Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Innovation Implemented, dem MGM-Podcast rund um Themen der digitalen Transformation und zukunftsfähigen IT. Das Motto der heutigen Episode ist: Nach der Transformation ist vor der Transformation. Wir sprechen darüber, was Transformation für Organisationen wirklich bedeutet. Wie fühlt sich das an, mittendrin statt nur dabei, und was passiert eigentlich nach der großen Veränderung? Ich freue mich sehr, heute mit Dürla Krämer, einer langjährigen Führungskraft bei E.ON und jetzt Freelancerin, sowie meinen Kollegen Thomas Brugger und Markus Warnke von den MGM Consulting Partners drei sehr spannende Gäste bei mir zu haben. Denn alle drei haben diesen Weg nicht nur theoretisch beschritten, sondern sind ihn gegangen mit all seinen Höhen und Tiefen. Und bevor wir einsteigen, ich stelle euch bitte kurz vor: Wer seid ihr, was macht ihr und was verbindet euch mit dem Thema Transformation? Jutta, Fanta.
Ja, sehr gerne. Also, wie schon gesagt, mein Name ist Jutta Krämer. Ich habe 22 Jahre Konzernerfahrung bei der E.ON hinter mir. Vorher habe ich 7 Jahre in der Beratung gearbeitet. Habe mich seitdem eigentlich immer, seit meinem Berufsleben, mit Transformationen auseinandergesetzt. Und das begleitet mich mein ganzes Leben schon. Und ich freue mich, dass es jetzt auch privat als Freelancer machen kann.
Schön, danke, dass du hier bist. Thomas, wie ist es bei dir?
Ja, mein Name ist Thomas Brugger, bin eigentlich Erdölingenieur und INSEAD MBA und vor 20 Jahren in die Leitung von großen Programmen mehr oder weniger durch Zufall reingerutscht, erst in verschiedenen Branchen und dann mehr und mehr in die IT. Das macht mir immer noch Spaß nach 20 Jahren. Und seit 17 Jahren darf ich das auch bei der MGM mit den wunderbaren MGM-Kollegen, mit richtig tollen Kunden und mit Wegbegleitern machen.
Danke dir, Markus.
Ja, mein Name ist Markus Warnke. Ich freue mich auch, hier in dieser Runde zu sein. Das wird bestimmt ein sehr spannender Podcast heute. Ich mache eigentlich mein ganzes Berufsleben schon Begleitung von Organisationen in Entwicklungsprozessen. Manchmal sind das kleine Themen, manchmal sehr große. Transformation ist für mich immer dann, wenn sich wirklich sehr grundlegend etwas ändert. An Zielstellungen, an Organisationen, an Aufgaben der Menschen. Und diese Schnittstelle zwischen Veränderung von Strukturen und Veränderung des Alltags von Menschen, von Führungskräften, das ist das, was mich dabei am meisten interessiert und was ich gerne begleite.
Okay, danke euch. Wir werfen gleich gemeinsam einen Blick hinter die Kulissen. Wir schauen auf echte Erfahrungen, auf Learnings, auf das, was gut funktioniert hat, aber auch auf Dinge, die nicht so gut liefen in eurer Erfahrung. Dabei geht es nicht nur um Strategien und Strukturen, sondern vor allem um Menschen, Kultur und Haltung. Und bevor wir gleich einsteigen, noch ein kleiner Hinweis an die Hörerinnen und Hörer: Falls es Hafen- und Schiffsgeräusche im Hintergrund gibt, liegt das daran, dass wir hier in unserem Büro in der Hamburger Speicherstadt zusammensitzen und eine schöne Soundkulisse haben. Also wir machen den Hamburger Ambience Podcasts ein bisschen Konkurrenz heute. Okay, lasst uns mit einer ganz grundlegenden Frage anfangen. Direkt an Jutta: Was bedeutet Transformation für dich? Ganz privat, aber auch im beruflichen Kontext.
Markus hat es gerade schon erwähnt. Also Transformation ist für mich immer eine grundlegende Veränderung. Also du veränderst Sachen nicht nur, Sachverhalte nicht nur marginal, sondern da bewegt sich wirklich was. Und ich bin eigentlich immer ein sehr positiver Mensch. Also für mich sind Veränderungen immer mit Chancen verbunden. Und ich glaube, dass mittlerweile in unserer schnelllebigen Zeit also Veränderung Bestandteil unseres Lebens geworden ist, sowohl im beruflichen wie auch im privaten Umfeld. Klar gibt es neben den Chancen auch Risiken, damit muss man mit umgehen. Und für mich ist immer wichtig, mit einer offenen Einstellung an solche Veränderungen ranzugehen, offen dem zu sein, gegenüber dem zu sein, was da kommt oder kommen kann. Risiken, ich denke, die kann man vor allem im beruflichen Umfeld auch strukturiert begleiten und damit einiges abfangen, vor allem die Ängste, die immer damit verbunden sind. Aber man darf das echt nicht unterschätzen, was Veränderungen mit betroffenen Menschen auch macht. Ich habe selber in meiner beruflichen Karriere einige tiefgreifende Transformationen erlebt. Ich war aber nicht nur Teil dieser Veränderung, sondern konnte die auch mitgestalten und mitbegleiten. Und ja, jetzt selber bin ich gerade auch in einem Veränderungsprozess. Nach 22 Jahren in diversen Gesellschaften bei der E.ON, zuletzt bei der E.ON Digital Technology, ist es jetzt Zeit für was Neues. Und ich freue mich darauf, als Freelancerin demnächst Unternehmen bei der erfolgreichen Umsetzung komplexer Veränderungsprozesse begleiten zu.
Schön, spannend. Nicht nur im beruflichen Kontext, sondern ganz persönlich auch gerade in einer Transformation, in der Veränderung.
Genau.
Stimmt. Auf die Punkte, vor allem auf deine E.ON-Erfahrung, gucken wir gleich noch genauer. Thomas, wie ist es bei dir? Was ist Transformation für dich?
Da ist mir ganz wichtig zu unterscheiden, was wir als Transformationsprojekte betrachten. Und wir hören oft von kleinen, mittleren, großen Projekten und die werden alle mittlerweile als Transformationsprojekte bezeichnet. Wenn wir von Transformation sprechen, sprechen wir von Mittelstand, groß in Deutschland, bis Konzern, die mit der Transformation auch eine neue industrielle Konfiguration erreichen wollen. Wir sprechen von Mergern, Demergern, von großen Outsourcing-Deals, so Partial Splits, wie wir es bei der E.ON und Uniper gesehen haben. Mir ist wichtig, dass in solchen Programmen nicht nur die Vorbereitung und die Durchführung ein wichtiger Bestandteil ist, sondern auch dann, wenn die neue Konfiguration erreicht ist, die Organisation auch noch ein Stück weit begleitet wird oder entsprechende Dinge der Organisation mitgegeben werden, sodass sie sich auch im neuen Umfeld entsprechend entwickeln kann.
Danke. Markus, was meinst du da aus deiner Sicht ergänzt?
Ja, vieles ist schon gesagt, was Transformation ist. Ich will noch einen Aspekt mit reinbringen, weil mich das inzwischen sehr stark in meiner beraterischen Tätigkeit begleitet, ist die Transformation tatsächlich von gesellschaftlichen Prozessen, wenn man anfängt in Richtung Verwaltung und Verwaltungsdigitalisierung zu schauen. Da haben wir nochmal eine ganz andere Bewegung, die eben nicht nur die Personen und die Struktur beziehen, sondern die eben auch ganz konkrete Auswirkungen auf unseren Alltag haben. Und ich finde es sehr motivierend, an solchen Transformationen sich zu beteiligen und etwas für dieses Gemeinwesen zu machen. Deswegen ist es ganz schön, diese Erfahrung aus der Wirtschaft jetzt auch in diesem Bereich zu übermitteln.
Okay, vielen Dank. Jetzt haben unsere Hörerinnen und Hörer eine, glaube ich, ganz gute Vorstellung schon von euch als Menschen und auch ein bisschen von den beruflichen Perspektiven bekommen. Jutta, du hast eben deine Erfahrung bei E.ON erwähnt, dass du dort viele Transformationen mit begleitet hast. Warum ist Transformation bei E.ON für E.ON so ein zentrales Thema?
Na, ich glaube, dass gerade für große Unternehmen wie die E.ON das ein ganz wichtiges Thema ist, weil es bewegt sich unheimlich viel im Umfeld. Wir haben eine schnelllebige Welt mittlerweile. Und Unternehmen müssen sich zeitnah an solchen Veränderungen anpassen, aber auch vorausschauend tätig sein. Und wenn wir uns jetzt mal die E.ON angucken, die dieses Jahr das 25-jährige Bestehen feiert, reiht sich eigentlich eine Transformation an die nächste. E.ON selber ist aus einer Fusion von Faeber und FIAC 2002 hervorgegangen und gegründet worden. Und danach erfolgte eine Neuausrichtung mit diversen Verkäufen und Zukäufen. Zum Beispiel wurde 2003 die Ruhrgas übernommen, bei der ich da gerade angefangen hatte. Und dann ging es eigentlich Schlag auf Schlag weiter. Es kam eine Finanzkrise in 2008 und das hat auch Einfluss auf die E.ON gehabt. Und der Konzern hat damals das erste konzernweite Effizienzprogramm mit dem Namen Perform to Win gestartet. Und da ging es unter anderem auch um Stellenabbau. Und das war für den Konzern in dieser Form noch gar nicht bekannt. Und dann folgte eigentlich 2011 Fukushima und daraus resultierend der vorgezogene Atomausstieg. Und da hat E.ON auch wieder drauf reagiert mit dem nächsten Effizienzprogramm, E.ON 2.0. Und dann kam Ende 2014 die Verkündung, dass die konventionellen Kraftwerke in das Unternehmen Uniper abgespaltet werden. Und das wurde in 2016 umgesetzt. Und damit war es ja noch nicht zu Ende. 2019 folgte dann der 40 Milliarden schwere Energy-E.ON-Deal mit der RWE. Und gerade die letzten beiden Transaktionen haben eigentlich zu einer Neuordnung der gesamten deutschen Energiewirtschaft geführt. Und das hat E.ON auch aktiv gestaltet. Und E.ON ist heute eines der größten europäischen Energieunternehmen. Und die letzten Jahre waren natürlich wieder geprägt von Energiekrise und auch der anstehenden Energiewende. Und wenn wir jetzt mal drauf gucken, im Jahr 2024 hat sich das Unternehmen dann als Playmaker der Energiewende neu positioniert und seine Marke auch rund erneuert. Und ich denke, wenn man das so sieht, erkennt man, dass da ein ständiger Wandel ist. Also drumherum und in dem Unternehmen selbst. Und dass man darauf auch reagieren muss und aber viel wichtiger, glaube ich, notwendige Veränderungen auch selber vorantreiben sollte.
Mhm. Du hast ganz viele Gründe zum Teil von Außenbedingungen, zum Teil aus dem Inneren heraus erwähnen. Aber was war denn so eigentlich der wirkliche Auslöser, dass bei E.ON so vielfältige Transformationen in schneller Folge angestoßen werden? Also man ist ja quasi in einer ständigen Transformation, oder?
Ja, also der Auslöser war wirklich, glaube ich, das erste Mal in der Finanzkrise, dass man gesehen hat, man muss grundlegend was verändern. Und dann ist eigentlich diese Veränderung zu einer neuen Konstanten geworden. Und da ist auch sehr schön ein Zitat von dem ehemaligen Konzernbetriebsratsvorsitzenden Albert Zettel. Veränderung heißt die neue Konstante. Ich glaube, man kommt gar nicht mehr drum rum, sich ständig neu zu orientieren, neu zu sortieren. Und man will ja auch nicht nur reagieren, sondern will ja proaktiv gewisse Sachen vorantreiben.
Also E.ON hat das jetzt ja hochsichtlich vorgemacht. Wir haben gerade die Diskussion um die Verkehrswende. Ja, die Automobilindustrie hat ja gerade genau das gleiche Thema, dass sie sich einerseits in ihren bestehenden Märkten weiter gut positionieren muss und gleichzeitig das gesamte Geschäftsumfeld sich so dreht, dass sie auch ihre ganze Produktion, ihr Vertrieb, ihre internen Prozesse komplett umbauen müssen. Und ich glaube, das wird vielen anderen Branchen in letzter Zeit auch so gehen, wenn wir sehen, mit welcher Geschwindigkeit sich gerade um uns herum die Welt verändert. Und ich finde diesen Satz, Transformation ist die neue Konstante, sehr klug, weil das heißt ja auch, dass man sich in einer ganz anderen Art und Weise darauf einstellt. Also nicht, wir haben einen festen Zustand und da gibt es einen Sonderfall, der heißt Transformation und dann haben wir wieder einen festen Zustand, sondern sich auch von der Haltung her damit auseinanderzusetzen, wir haben einen sich permanent verändernden Zustand und auch wenn der Wunsch vielleicht groß ist, dass sich das mal wieder settet, ist es nicht realistisch, dass das so sein wird. Und das hat eine Auswirkung darauf, wie Menschen mit Veränderungen umgehen. Ich glaube, das muss man sehr deutlich thematisieren, damit es nicht zu Überforderung kommt.
Du hast auch gerade angesprochen, es hat sich ja eine ganze Industrie transformiert. Also es ist die Energiebranche selber, das war ja damals kein dynamischer Markt. Da kam ja ein dynamischer Markt rein. Du konntest als Kunde, konntest du auf einmal deinen Energieversorger wechseln, wo ja niemand früher daran gedacht hat. Und es waren neue Energieanbieter auf dem Markt, sodass man sich, glaube ich, da auch, wenn man in dieser Branche tätig ist, neu erfinden musste. Und guckt man auf die Telekom-Industrie, hast du genau dasselbe, dass sich die ganze Industrie komplett geändert hat und verändert hat. Und du willst ja nicht getrieben sein, du willst ja ein Player bleiben und da musst du dich auch anpassen.
Jutta, du hast im Rahmen der Energy-Integration für die E.ON die Umsetzung des neuen Future Operating Models für IT und Digital in rund 30 Legal-Einheiten im In- und Ausland besteuert. Was waren denn dabei die größten Herausforderungen bei der Strukturierung und dann auch Umsetzung, Operationalisierung dieses Modells?
Ich glaube, man muss sich nochmal vor Augen führen, dass mit der Übernahme von Energy durch die E.ON, das war zu dem Zeitpunkt die größte Transaktion im europäischen Energiesektor. Und es ging wirklich darum, zwei Unternehmen zusammenzuführen. Und wie du gerade gesagt hast, auf den IT- und Digitalbereich. Ich glaube, man muss sich mal so vorstellen, als würde man zwei Kisten vollgefüllt mit Lego-Klötzen auf den Tisch gestellt kriegen. Und man weiß gar nicht so richtig, was drin ist. Und dann kippst du das Ganze erstmal auf den Tisch, versuchst das zu sichten, zu verstehen und zu sortieren. Und wenn wir das jetzt wiederum auf den Digital- und IT-Bereich übertragen, dann war es, wer bringt was mit, wer ist wie aufgestellt und warum und wer ist von der Zusammenführung auf betroffen, also auf welche Menschen. Aber wir wollten ja nicht nur neu zusammenbauen, sondern wir wollten ja auch voneinander lernen. Also wir wollten uns so aufstellen, dass wir das integrierte Unternehmen bestmöglich unterstützen könnten. Also wie sollte auch das Operating Model aussehen? Also nicht nur für die zentrale Gesellschaft, sondern dann auch im In- und Ausland. Und dann auch noch zu definieren, wer kümmert sich um was? Wie sehen neue Prozesse aus? Wer trifft welche Entscheidungen? Also ich glaube, das war schon eine sehr, sehr, sehr große Herausforderung. Und dann hast du natürlich auch noch den Punkt, wen betrifft das? Also wir haben wirklich überlegt, welche Profile brauchen wir für dieses neue Operating Model? Und dann bist du halt auch bei den Personen. Und dann, wie geht man auch mit solchen betroffenen Personen um, dass es wertschätzend ist und auf Augenhöhe.
Ja, du hast schon angeschnitten, das ist ein riesiges Programm und du hast ein sehr schönes Beispiel mit den zwei Kisten mit Legosteinen genannt. Und gerade in so einem Kontext braucht es dann auch entsprechend Führung durch ein Programm, durch die Führungskräfte im Konzern oder der Konzerne. Es braucht auch aus dem Programm heraus diese Struktur, sodass die Mitarbeitenden und die Kolleginnen im Projekt und auch außerhalb des Projekts auch eine Vorstellung haben, wann wird was passieren. Und selbst wenn ich nichts zu kommunizieren habe, muss ich zu bestimmten gegebenen Zeitpunkten kommunizieren und sagen, wir sind noch nicht so weit oder wir haben jetzt Folgendes entschieden und dann geht's weiter und ihr hört wieder von uns in 2-3 Wochen. So viel zur Kommunikation. Und ganz wichtig, zu Beginn in so einem Programm das entsprechende Vertrauen auch im Programmmanagement und mit den Keyplayern zu schaffen, gerade wenn zwei Firmen zusammengehen oder wenn ich eine Firma in zwei Teile aufbreche und dann in beiden Teilen eine lebensfähige Struktur aufbauen muss. Dazu braucht es dann entsprechende Kommunikation und diese Unterstützungsleistungen müssen entsprechend im Programm aufgebaut werden.
Ich hatte ja das Vergnügen, Teile davon auch selber mitzuerleben. Und ich fand gerade diese frühe Phase vor Day One, also bevor das offiziell eigentlich
verkündet werden konnte, aber natürlich alles sich schon mal bereitgelegt werden musste. Die fand ich schon sehr herausfordernd, gerade unter dem Aspekt Kommunikation, weil man ja nur in einer sehr eingeschränkten Art und Weise und unter sehr strengen Regularien überhaupt miteinander in Interaktion treten durfte. Ganz hart, richtigerweise in solchen Prozessen natürlich auch sehr genau geguckt wird, dass hier keine Information nach außen dringt, dass auch keine Information gegenüber die jeweils anderen veröffentlicht wird, die da nicht hingehört. Und in der Phase dann trotzdem eine Zusammenarbeit zu etablieren, die auf Vertrauen fußt, obwohl der Prozess eigentlich zu diesem Zeitpunkt ja eigentlich darauf aus ist, sicherzustellen, dass es auch funktioniert, wenn das Vertrauen vielleicht nicht ausreichend da ist. Das fand ich schon sehr schwierig und ich fand es erstaunlich, dass es gelungen ist in dieser Phase. Ich fand diese Day-One-Vorbereitungsphase wirklich nochmal sehr besonders in Bezug auf Transformationen.
Aber wirklich nicht einfach, wenn man so dran zurückdenkt. Du musst ja alles anmelden, wenn du miteinander reden willst. Du musst ja alles dokumentieren. Du darfst ja auch nur gewisse Informationen rausgeben. Aber ich glaube, da war dann auch der Wille da, gemeinsam was zu bewirken und danach auch richtig loslegen zu können, wenn es dann auch offiziell war. Das war schon echt eine Herausforderung. Und wenn wir jetzt mal weiter gucken, nachdem dann die Genehmigung ja auch da war, wir hatten ja noch die Herausforderung, dass wir uns ja nicht nur selber integriert haben, sondern wir sind ja eine IT-Digitalfunktion gewesen, die auch den ganzen Konzern arbeitsfähig machen musste. Und das heißt, die anderen Bereiche haben sich ja auch transformiert und integriert. Und die IT musste neben der IT-Digitalbereich, musste neben der eigenen Integration, Transformation ja auch noch Zugriff auf Applikationen einrichten, neue Standorte mit Firmennetzwerk versehen, Zugang zu Firmengebäuden gewährleisten, was da angehört, damit die Leute wirklich von dem dann sogenannten DX, wie es dann hieß, nach Day One, entsprechend arbeitsfähig waren. Und damit war ja dann nicht genug. Wir waren ja gerade im vollen Gange, dann kam Corona. Das heißt, da war es dann auch nicht so einfach, sich mal eben irgendwo hinzusetzen, sondern dann wurden die Bildschirme, die Laptops aufgeklappt und dann wurde alles digital gemacht. Die Menschen, die man vorher in 3D gesehen hat, die hat man alle nur in so schönen kleinen Quadraten auf dem Bildschirm gesehen.
Ja. Ihr habt Vertrauen einige Male erwähnt. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Stichwort. Witter, wie hast du es denn geschafft, bei einer so großen Veränderung das Vertrauen aufzubauen und wirklich die Menschen, die MitarbeiterInnen, die ja zum Teil noch gar nicht wussten, was aus der Zukunft, durch den ganzen Prozess zu begleiten?
Also ich glaube, dass da Transparenz ein ganz, ganz wichtiges Thema ist und das bezieht sich auf ganz unterschiedliche Aspekte. Auch darauf, was bauen wir da? Also wie sieht die neue Organisation aus? Das auch schon frühzeitig, sobald man was hat, vorzustellen. Nicht jeder kann mitdiskutieren, das ist auch klar, aber zumindest schon mal zu sagen, in welche Richtung es dann auch gehen kann und soll. Und dann auch die Keyplayer da, soweit es dann auch möglich war, zusammenzubringen und zu sagen, ihr kennt ja auch das, was ihr bis dahin gemacht habt am besten und jetzt wird es integriert. Wie kann denn dann auch die Zukunft aussehen? Also auch die Bereitschaft, voneinander zu lernen. Dann muss man sich auch erstmal wirklich beschnuppern. Und dann sind wir bei den Menschen und ich glaube, jeder ist ja schon mal durch einen Veränderungsprozess gegangen. Da braucht es Ankerpunkte. Dann sind wir wieder bei Transparenz, Information. Der Markus hat vorhin schon die Prozesskommunikation erwähnt. Selbst wenn ich noch nicht genau weiß, wie was aussieht, weiß ich aber, wenn ich einen guten Plan habe, das kommt gleich noch, genau wann ich damit fertig sein sollte. Und dann kann ich auch sagen, okay, in 2 Wochen, 3 Wochen könnt ihr ja damit rechnen, dass wir euch das vorstellen. Und dann aber auch, wie läuft was? Und ich nehme jetzt mal ein ganz heikles Beispiel, wir mussten ja Führungspositionen neu besetzen, weil wir ja von jeder Gesellschaft eigentlich einen Kandidaten für jede Funktion hatten und das ist ein heikles Thema. Und der Prozess ist sehr professionell damals vom Konzern auch durchgeführt worden und die betroffenen Menschen wurden auch informiert, wie läuft das ab, wer ist involviert, wie sieht der Zeitplan aus und ich glaube, das war ein sehr fairer Prozess im Sinne von, wie wickelt man das ab? Und wir haben auch selber in der IT-Digital ganz viele Menschen versetzt von einer Gesellschaft in die andere und haben darauf ganz frühzeitig offen drüber kommuniziert und erklärt und haben ganz viel Raum auch für individuelle Fragen eingeräumt. Jetzt kommen wir nochmal zurück, was wir eben sagten. Ich kann ja nur Prozesse kommunizieren, wenn ich welche habe. Das heißt, ich brauche einen großen, detaillierten Projektplan und das mache ich auch. Kann ich auch nur wuppen, so ein großes Programm mit einer entsprechenden Organisation. Und das ist aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig, dass auch klar ist, wer für was zuständig ist, auch untereinander in diesem Team, das diese Transformation, dieses Programm auch vorantreibt. Und dass ich dann auch Transparenz habe, wer arbeitet an was, Spielregeln, wie gehen wir miteinander um, wie tracken wir, wie gehen wir mit Abhängigkeiten um. Auch was passiert, wenn ich mal einen Verzug habe? Das ist ja nichts Schlimmes, aber man muss es wissen, damit man auch abschätzen kann, wenn ich hinten dran hänge, dann hat es da und da einen Einfluss drauf und da kann ich auch entsprechend gegensteuern. Also das wären für mich so die Themen, die sich alle um Transparenz, aber damit auch Kommunikation und vertrauensvoller Umgang bewegen.
Für uns als Berater, wir haben natürlich eine sehr spezielle Position in so einem Programm. Wir sind nicht direkt betroffen. Auf der anderen Seite müssen wir uns aber ins Unternehmen reindenken und reinversetzen und eigentlich Teil des Systems werden, um entsprechend zu kommunizieren, um entsprechend planen zu können, um auch die Probleme besser zu erfassen.
Ja.
Und ich bewundere sehr, wie in den meisten Organisationen, wenn entsprechend geführt wird und die Organisation auch in eine bestimmte Richtung bewegt wird, welche Motivation dann auch bei den Mitarbeitenden in den meisten Fällen aufgeht und wie auch so eine Organisation dann in eine Richtung laufen kann, obwohl das Umfeld sehr schwierig ist, obwohl ganze Existenzen möglicherweise betroffen sind und wir die da entsprechend unterstützen können in beide Richtungen. Und sich das zu vergegenwärtigen, ist für uns als Berater natürlich ein extrem wichtiger Bestandteil.
Ja, so wie du es gerade schon ausgeführt hattest, es ist wichtig, dass Menschen sich dann voll auf diese Aufgabe Transformation committen. Das ist für uns als Berater natürlich ein bisschen einfacher, weil wir bringen das ja immer wieder mit, die Erfahrung aus ganz vielen solchen Transformationen. Wir wissen, was da passiert. Gleichzeitig sind wir nicht betroffen. Das heißt, wir haben gewisse Freiheitsgrade. Wir müssen dann auch, finde ich, das gehört auch zu unserer Aufgabenbeschreibung, die Dinge machen, die halt für Interne schwierig sind, weil sie sehr belastend sind. Das ist einfach ein Teil davon, dass man als Berater solche Aufgaben dann übernimmt, auch mithilft, um so ein Termintracking zu machen, aber eben auch mithilft, eine Kultur der Transformation zu gestalten, so dass in der Transformation schon sichtbar wird, die man eigentlich später miteinander arbeiten will. Also da reinzugehen und top-down durchzumanagen, führt sicherlich dazu, dass man irgendwie seine Meilensteine erreicht, hinterlässt aber keine Organisation, die hinterher gut arbeitsfähig ist. Und die Balance muss man als Berater mitdenken und mit hineintragen, damit was dauerhaft Gutes besteht. Und das ist dann auch ein Teil unserer Aufgabe.
Und ich glaube, dass man, du hast gerade von Kultur gesprochen, dass man im Prinzip nur das verstärken kann, was im Unternehmen da ist. Wir als Berater werden nie Kultur da reintragen, sondern es ist das, was im Unternehmen ist und im Unternehmen vorgelebt wird von Führungskräften, von Key-Usern, sodass dann dieses Mindset breiter leben kann oder verstärkt wird.
Ich würde da gerne nochmal drauf aufbauen, was ihr sagtet als externer Berater. Damals war ich ja noch Teil der E.ON. Und ich habe das aber eigentlich immer als sehr hilfreich empfunden, auch mal externe Unterstützung zu haben und auch mal jemand, der von außen nochmal drauf guckt und auch uns gesagt hat, sind wir richtig unterwegs. Wir waren ja in Transformation Office, das hauptberuflich diese Transformation letztendlich auch vorangetrieben hat und gemanagt hat und dafür auch verantwortlich war. Aber es war auch echt eine Erleichterung, mal jemanden zu haben, der genauso denkt oder genau dieselbe Zielrichtung hat und mit dem man auch mal einfach ein paar Sachen diskutieren konnte in einem geschützten Raum, bevor man damit dann auch in die Programmöffentlichkeit gegangen ist. Und ich glaube, das tut auch ganz gut. Und jetzt gucke ich mal den Markus an. Ich weiß gar nicht, ob der sich so als Externer gefühlt hat, weil ich hatte immer so das Gefühl, dass wir da eigentlich auch als Team in diesem Transformation Office unterwegs waren, nur in dem Programm mit den verschiedenen Workstreams, die auch immer doppelt besetzt waren, E.ON-Hintergrund, Energy-Hintergrund und oder dann noch externe Unterstützung dabei. Und ich glaube, das macht auch was aus. Ne? Wir haben ja auch viel reingesteckt am Anfang, um die Menschen zusammenzubringen. Und zu sagen, wir haben das gemeinsame Ziel, diesen IT-Digitalbereich für die neue E.ON so aufzustellen, dass wir auch die neue E.ON entsprechend unterstützen können.
Ich kann das so bestätigen. Also ich habe mich dann nie in der Alltagsarbeit als Externer empfunden, weil wir hatten ein gemeinsames Ziel. Wir haben da aus verschiedenen Perspektiven dran gearbeitet. Wir haben diese Perspektiven auch immer mal wieder in den Austausch gebracht, um zu schauen, was ist jetzt tatsächlich sinnvoll. kann man das machen? Ich finde das sehr schön, dass du nochmal die Feedback hast. Ne? Ist auch ganz gut für diejenigen, die wirklich Verantwortung tragen für solche Transformationen. Das ist eine besondere Herausforderung und das ist ja schon ein sehr einsamer Job. Ja? Und dann so einen Reflexionsraum anzubieten, sagen, jetzt lass mal überlegen, wie könnte man das gestalten und was hätte das für Konsequenzen, wenn, ohne dass man damit gleich agieren muss, das ist natürlich, dafür haben wir uns auch Zeit genommen, so wenig Zeit wie war, aber es war immer Raum dafür. Das, finde ich, macht das dann aus, diese also insofern, wir haben schon eine Kultur auch vorgelebt, die dann hinterher sich transformiert hat in die Organisation. Und insofern, ich gebe dir recht, Thomas, wir können als Berater nicht den Anspruch erheben, dass wir auch völlig falsch diesen Impetus zu sagen, wir schaffen da jetzt eine Kultur, indem wir da irgendwelche Cultural Change Buhai Zeug machen. Aber wir müssen uns überlegen, welche Auswirkungen hat unser Handeln auf das, wie diese Kultur sich weiterentwickelt. Und da haben wir natürlich, wenn wir so mitarbeiten, wie wir es da gemacht haben, auch einen starken Einfluss.
Ja, Kultur ergibt sich quasi durchs Handeln. Ne? Also wie mache ich was? Fand ich also sehr schön, wie du das so gerade nochmal zusammengefasst hast. Und ich glaube, wir haben da gemeinsam auch echt was Gutes auf die Beine gestellt.
Gab es denn auf dem Weg bestimmte Tools, Formate, Ansätze, die euch da besonders geholfen haben?
Also wir haben super viel kommuniziert, auch mit dem obersten Management, haben Videos gemacht. Wie gesagt, wir mussten ja von Präsenz nachher auch in virtuelle Kommunikation umsteigen aufgrund der Corona-Pandemie. Wir haben, glaube ich, das war auch nochmal was, so ein genanntes Living Org Chart entwickelt, nachdem die Organisation stand und auch beschrieben war, haben wir das nochmal abgebildet im Intranet, damit man gucken konnte, wer ist in der Zukunft für was zuständig. Also nicht nur welche Abteilung, sondern auch welche Personen, welche Führungskräfte, welche Teamleiter, Leiterinnen stehen dahinter. Und da haben wir auch sehr viel Feedback gekriegt, dass das nicht nur der eigenen Organisation, sondern dem ganzen Konzern geholfen hat. Und wie gesagt, man darf ja nicht vergessen, der ganze Konzern hat sich neu gerappelt und neu gestellt, sodass jeder erstmal gucken musste, an wen kann ich oder soll ich mich denn wenden, wenn ich ein gewisses Anliegen habe. Wir haben auch pragmatische Hilfestellungen, sogenannte Integration Hacks, zur Verfügung gestellt. Das waren Tools und Formate, die wir mit einer einfachen Anleitung im Intranet zur Verfügung gestellt haben, mit Anleitungen, wo aber wir ganz klar gesagt haben, liebe Führungskräfte, das soll euch helfen, eure teaminterne Integration voranzutreiben. Braucht ihr Hilfestellung? Haben wir in Change Management, Kommunikation und Culture Workstream jemanden oder mehrere Leute, die euch dann auch vor Ort unterstützen können? Es sind, glaube ich, sehr viel Hilfe zur Selbsthilfe auch gegeben. Wir hatten einen zentralen Infopunkt, wo man gucken konnte, welche Fragen, wo, wie, was, wo finde ich auch im Intranet was? Ist ja auch alles neu gewesen.
Ja.
Wie gesagt, viel Information, aber auch viel Raum für Dialog, Fragen. Wenn jemand von einer Versetzung in eine andere Gesellschaft betroffen war, in die IT-digitalen Bereich rein oder auch raus, hatten wir genauso, wie läuft das ab, was bedeutet das? Wir haben uns an dem Chatbot sogar versucht damals, das war noch vor AI, da war das alles noch ein bisschen schwieriger, damit wir auf manche Sachen einfach automatisieren konnten. Aber ich glaube, viel miteinander reden, viel Kontakt, sich tief in die Augen schauen und ein respektvoller Umgang mit den betroffenen Kollegen.
Ja, ich finde es total spannend, wie du es erzählst, weil, und ich würde das alles unterschreiben. Und wir haben es ja schon öfter auch so gehabt. Das ganze fußt aber auf einer Basis von einem knallharten Projektmanagement. Ja? Wir wussten zu jedem Zeitpunkt, welches Zahnrad greift in welches andere Zahnrad und haben im Prinzip das Projekt von Anfang bis Ende durchdesignt und dann aber mit diesen weichen Faktoren in Richtung der Organisation entsprechend versehen. Aber im Innenverhältnis ist das ein knallhartes Projekt wie das andere. Nur nach außen muss man das entsprechend auch in die Organisation tragen und dafür brauchst du die ganzen Formate und Tools, die du gerade erwähnt hast. Und gerade diese Hacks sind extrem wichtig und mir wichtig, weil die auch der Organisation helfen, wenn das Programm offiziell zu Ende ist, wir haben die Integration gestemmt, dann müssen eben die Führungskräfte übernehmen und die Kaskade übernehmen, um das auch zu stabilisieren und eine Organisationsveränderung oder eine Transformation ist nur dann erfolgreich, wenn sie in the long run funktioniert und genau die Ziele erreicht, die am Anfang am Reißbrett angedacht wurden.
Ich würde das auch gerne mal umdrehen. Ich glaube, nur Change Management in einer Transformation funktioniert nicht.
Absolut.
Sondern du brauchst dieses knallharte, klassische Projektmanagement. Du musst einen Plan haben, wann will ich wo stehen? Was brauche ich dafür, um das zu erreichen? Wie setze ich das Ganze auch um und wer ist dafür verantwortlich? Und spiegeln wir vielleicht das nochmal an dem Operating Model. Also wir haben ja dann wirklich aus 2 mach 1 und auf das Beste entsprechend dann für die neue E.ON aufgebaut. Und da hat jeder erstmal in seinem Silo geguckt und hat in jeder seine Funktion beschrieben und was will er machen und wie sollen die Prozesse laufen. Und wir im Integration Office haben damals wirklich diese ganzen Beschreibungen der Operating Models genommen, gegeneinander gelegt und geguckt in einer Art Qualitätssicherung. Haben wir Überschneidungen, haben wir Doppelungen in den Aufgaben drin, weil wir wollten uns ja auch entsprechend effizient aufstellen, damit wir da schon mal gut mit einer guten Qualität an den Start gegangen sind und haben dadurch aber auch die verschiedenen Bereiche miteinander ins Gespräch gebracht, damit der Rechte auch verstand, was der Linke tat und wie sie dann auch entsprechend zusammenarbeiten sollen in der Zukunft. Und jetzt gehen wir nochmal eine Ebene weiter zurück. Wir waren ja nur ein Integrationsprojekt in diesem ganzen Konzernintegrationsprojekt. Das heißt, wir waren ja nur in unserem Programm ein Teilprojekt von einem mega großen Programm oder Projekt. Und da gab es ja nochmal eine drüber gelegte ein Integrationsoffice, das die ganze Integration des Konzerns letztendlich jonglieren musste und zu einem bestimmten Tag durch die Tür gebracht hat. Und deswegen, manche Kollegen haben auch über diesen Reporting-Aufwand echt geflucht. Aber ich glaube, der war schon notwendig, um immer zu wissen, wo stehe ich gerade in dem Prozess. Bin ich noch auf meiner Straße? Komme ich da noch an oder muss ich was umschiffen? Und was bedeutet das auch für die anderen, die von meinen Entscheidungen und meinen Fortschritten abhängig sind?
Dieses Spannungsfeld zwischen Einsatz wirklich durchmanagen und knallhart reporten, auf der einen Seite und gleichzeitig aber Freiheitsgrade in der Ausgestaltung des jeweiligen Schrittes zu lassen. Das finde ich ist etwas, was da besonders gut gelungen ist und was eine große Kunst ist, weil oft wird dann einfach durchgemeldet im Sinne von mach dieses, mach jenes, mach das und da entsteht sehr schnell die Erwartung, liebes Programm, sagt mir, was ich tun soll und dann liefere ich das halt, ne, in einer Qualität, die hoffentlich ausreicht. So. Und hier ist ja eher so vorgegangen, dass wirklich der Rahmen abgesteckt wurde, die Termine abgesteckt, die Zeiten abgesteckt wurden und der Prozess, was passieren soll, aber die Ausstellung, wie, eben wirklich denjenigen überlassen war, die hinterher auch Verantwortung für das Ergebnis übernehmen müssen, weil sie nämlich in der zukünftigen Organisation Verantwortung für diesen Bereich haben oder für dieses Team oder für diese Abteilung. Und dieses Spannungsfeld so aufzuziehen, dass man sagt, ihr müsst dann und dann fertig werden, aber wie ihr da hinkommt und wen ihr da mit einbezieht und wie ihr das macht, das überlassen wir euch, weil das muss für euch hinterher funktionieren. Das finde ich einen sehr ungewöhnlichen Weg und aber auch einen sehr erfolgversprechenden. Und es haben sich alle darauf eingelassen. Das muss ich zugeben. Also als Berater guckt man ja drauf mit, ey, machen das wirklich? Also ich will das jetzt nochmal. Also da kommen 2 Führungskräfte, die im Prinzip in ihren jeweiligen Organisationen das Gleiche gemacht haben, sehen ihre beiden Namen auf diesem Living Org Chart, wissen ganz genau, es heißt lebendes Org Chart, weil es sich verändern wird. Irgendwann wird da nur noch ein Name stehen. Ja? Und sie lassen sich dennoch auf diesen Prozess ein, wohl wissend, dass es auch eine wettbewerbliche Seite hat,
ja,
aber dass es eben auch eine lernende Seite hat. Wir wollen echt am Ende etwas machen, wo diese Fähigkeiten dieser Organisation wirklich gut ineinander greifen. Und natürlich gucken wir als Berater dann auch nochmal so von außen auf solche Projekte drauf. Und ich fand das schon ein sehr gutes Beispiel für das, was man Ambidextrie nennt. Also eine Organisation war eher orientiert an Deliver to the Plan. Also mach das fertig, bring die Ergebnisse, die vereinbart worden sind. Und die andere, Innogy, hat ja im Namen schon die Innovation, also offen für Neues. Und diese beiden Dinge so zusammenzubringen, dass das am Ende ein gutes Gemeinsames ist, das ist ja wirklich herausfordernd. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung, die ganz viele im Moment haben. In der Wirtschaft, in der Verwaltung haben sie es auch. Ne? Da ist Plan noch viel wichtiger, weil da steht dann Gesetz dahinter. Aber darauf haben sich die Menschen eingelassen, weil sie diesem Prozess vertraut haben, das wird so gut sein, unabhängig davon, wie das für mich ausgeht. Dass das dann am Ende für den einen oder anderen auch anders ausgegangen ist, als er sich das vorgestellt hat, ist eine andere Frage. Das ist einfach auch Gegenstand von solchen Dingen. Aber es fand ich schon faszinierend, dass das wirklich so geklappt hat. Eigentlich war das ja ein großes Experiment. Es wusste keiner, ob das funktionieren würde. Das weiß man ja vorher über seine Transformation nie.
Ich fand es ganz interessant, Markus, dass du gerade eben diese beiden Teile von beiden Organisationen kam ein Organisationsteil, eine Führende. Ich glaube, ihr habt das dann Doppelspitzen genannt im Programm und habt diese Doppelspitzen dann auch die zukünftige Organisation schneiden und entwickeln lassen. Ich glaube, das war ein ganz wichtiger Bestandteil des Erfolgsrezepts. Vielleicht hast du da noch ein paar Insights oder?
Ja, also das kann ich echt nur bestätigen. Meinen die beiden jetzt auch nicht falsch verstehen. Eine IT-Organisation hat gewisse Grundsätze, nach denen eine IT-Organisation oder Digitalorganisation sich organisiert. Und deswegen sage ich, ich komme jetzt nochmal zurück zu meiner Lego-Kiste. Dann hast du halt alle Roten mal auseinandersortiert, die in dem Eon-Kästchen drin waren und die in dem Energy-Kästchen drin waren und hast dann gesagt, okay, wer kümmert sich denn heute um die roten Lego-Steine auf beiden Seiten und hast die Kollegen zusammengebracht, um zu verstehen, was man auch gemacht hat. Und wie gesagt, auch vor allen Dingen zu verstehen, wie man tickt. Markus hat es gerade erwähnt, es waren zwei unterschiedliche Unternehmenskulturen. So, und dann auch zu überlegen, wie wollen wir denn gemeinsam ticken, um die neue E.ON entsprechend zu unterstützen und auch arbeitsfähig zu machen. Und daraus haben wir dann entsprechend die Programmorganisation gebaut, wo dann auch in diesem Programm die damaligen Keyplayer auch verantwortlich waren, während der Laufzeit des Projektes, des Programmes, diese neue Organisation auszugestalten, bis sie dann auch letztendlich live gesetzt wurde. Und auch ganz wichtig war da auch noch, dass wir halt eine zentrale Steuerungseinheit, nämlich dieses Transformation Office hatten, dass ich dann auf diese knallhart Projektmanagement, Tracking, Geschichte konzentriert hat, um dann aber auch die anderen Kollegen davon zu entlasten. Die konnten sich nämlich entsprechend auf den Inhalt konzentrieren, den sie da erarbeiten sollten oder mussten. Ich glaube, die haben uns zwar auch verflucht, wenn wir dann wieder um die Ecke kamen und sagen, es ist wieder zwei Wochen rum, wir brauchen jetzt mal mit dem Statusreport, dann habt ihr die Schnittstelle geklärt und dieses und jenes. Aber letztendlich hat uns das sehr geholfen, da auch zum Erfolg zu kommen.
Und ich verstehe das so, dass ihr im Prinzip eigentlich ein Stück weit die zukünftige Organisation im Programm schon vorweggenommen habt, dadurch, dass die Programmorganisation ähnlich geschnitten war und man sie dann eigentlich auch wesentlich einfacher in eine zukünftige Organisation überführen konnte.
Ja, mit allem, was da an personaltechnischen Maßnahmen und dergleichen.
Habe ich gesagt, als es trivial ist?
Nein, sonst wäre es ja langweilig gewesen.
Aber ich finde das nochmal ganz wichtig für Menschen, die sich damit beschäftigen, dass man sich darüber im Klaren ist, dass so ein Programm eine ganz große organisationsentwicklerische Chance ist, weil man in dem Programm bereits etwas vorwegnehmen kann, was man dann zukünftig verstetigt.
Ja.
Und ich glaube, dass das schon bei diesen komplexen Transformationen ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor ist, sich das Programm nicht als etwas Abgelöstes zu verstehen, sondern als Vorwegnahme des Zukünftigen. Und da kann man ja auch Dinge verproben und merkt ja auch innerhalb des Programms vielleicht, wenn die eine oder andere Sache nicht ganz so funktioniert, da kann man es relativ einfach nachsteuern.
Und es gibt auch die Chancen, sich darauf einzulassen. Also es mal auszuprobieren, wie du auch sagst. Und auch vielleicht mal so reinzufühlen, wie fühlt sich das an, wie lebt sich das, passt das auch für mich persönlich? Weil ich finde immer, Menschen sollen ja nicht transformiert werden. Du hast ja als Mensch auch immer eine eigene Entscheidung, also einen eigenen Willen. Will ich überhaupt Teil dieser Einheit sein? Will ich Teil dieses neuen Unternehmens sein? Ich kann das jetzt mal andersrum aufdrehen. Und ich glaube, da einen Geschmack zu kriegen, wie die Zukunft auch aussieht, ist, glaube ich, auch persönlich sehr wichtig. Und es dann auch vielleicht auch nochmal diesen Schritt, sich auch mal ein bisschen reinzuwagen und es einfach auch mal auszuprobieren.
Lass uns doch mal kurz bei der Zukunft bleiben, wenn wir mal ans Ende dieses Weges springen. Was sind denn, oder wie gelingt es, quasi kulturelle Knackpunkte nach einer Fusion dann zu erkennen und gut zu begleiten?
Die Frage ist, wie willst du das überhaupt zentral steuern? Weil ich glaube, das überlässt man dann auch den eigenen Bereichen, weil Kultur entsteht aus dem Handeln. Ich finde es immer super schwierig, Change Management des Changes wegen zu machen. Du kannst Hilfestellung geben, wie man eine kulturelle Integration auch begleiten kann mit unseren Integration Hacks. Aber es obliegt schon immer denjenigen, die dann für eine Organisationseinheit auch verantwortlich sind, wie wollen sie das ausgestalten? Und wir konnten ja gar nicht viel machen aufgrund der Corona-Geschichte. Mach doch mal Teambildung per MS Teams. Haben wir auch probiert, ja. Also es gibt die verschiedensten, wildesten Formate, die auch nicht schlecht waren in der Situation, in der wir waren. Aber wir hätten uns wahrscheinlich alle viel, viel mehr zusammenkommen, kennenlernen, beschnuppern gewünscht. Es war aber einfach nicht möglich. Aber es hat sich irgendwas entwickelt. Und es hat sich auch was Gutes entwickelt. Wenn wir uns mal gucken, wo die E.ON als solches steht und auch der IT-Digitalbereich der E.ON, ist daraus trotz dieser etwas schwierigen Umstände echt was Gutes geworden. Was Tolles geworden.
Also ich fand gerade in der frühen Corona-Zeit ist etwas entstanden, was vielleicht auch für solche Prozesse nicht unwichtig ist. Es wurde persönlich. Auf einmal saß ich bei, ich sag's mal ganz platt, ich saß auf einmal mit meinen ganzen Projektkollegen bei denen im Wohnzimmer. Oder in der Küche oder wo auch immer. Ne? Gerade am Anfang, da sind ja noch nicht alle mit Hintergründen rumgelaufen. Und das war zwar sehr ungewohnt, aber es hat, finde ich, auch eine Qualität getriggert, weil auf einmal wurde der Mensch noch wesentlich mehr spürbar. Da rannte dann mal der Sohn hinten rum oder die Katze lief über den Tisch und so. Und ich finde diese Qualität, wir sind hier nicht nur in einer Funktion zusammen, sondern begegnen uns als Menschen und wollen gemeinsam mit einem gemeinsamen Ziel in einem Rahmen, der uns gesteckt ist, was erreichen, hat das auch einen Charme. Ja? Es ersetzt nicht das wirklich dem anderen Begegnen in Person, aber es hat einen anderen Aspekt, den ich so vorher nie erlebt habe.
Da ist noch was ganz anderes Spannendes passiert. Die Kollegen mussten ja alle schnell ins Homeoffice. Und ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, hatte ihr und es innerhalb von einer Woche geschafft. Das haben wir aber nur geschafft als IT-Digital, weil wir das Wissen, was wir aus beiden Unternehmen hatten, wirklich zusammengeschmissen haben. Und damit haben wir das, glaube ich, in einer Rekordzeit hingekriegt, dass wir einen ganzen Konzern, soweit es ging, es gibt immer in einem Energieversorgungsunternehmen Funktionen, die müsst du weiter vor Ort machen, sonst gibt es hier keine Energie. Aber das so schnell hinzukriegen und es war ein gemeinschaftliches operatives Ziel, wo da vollkommen egal war, woher du kamst und was dich beschäftigt, du wolltest dieses Unternehmen arbeitsfähig machen. Und ich glaube, das hat auch nochmal einen Riesenschritt in die richtige Richtung gegeben, gemeinsam den Konzern entsprechend zu unterstützen und zu enablen.
Gleich gemeinsamen Erfolg gehabt.
Gemeinsamer Erfolg gehabt, ja.
Im Kern des Business, nämlich IT-befähigt das Geschäft, ja.
Ja. Genau, ich überlege, weil die Aufgabe der IT, der E.ON, das ist ja Leistung, Services für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erbringen. Ich glaube, es sind etwa 70.000. Das ist ja eine wahnsinnig große Zahl von Menschen, die da einfach auch die IT braucht. Wenn wir erstmal zurückgucken, wir haben vorhin gesagt, es gab 30 Legal-Einheiten, 30 IT-Einheiten, die da integriert werden mussten. Bei dieser Integration. Es hingen 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, glaube ich, da dran. Was waren so rückblickend Erfolgsfaktoren dafür? Was hat es wirklich ausgemacht, dass es erfolgreich geworden ist?
Ich glaube, wir haben schon ganz viel mittlerweile besprochen. Man kann es vielleicht jetzt nochmal versuchen, zusammenzufassen. Plan- und Vorgehensmodelle. Und ihr ergänzt hier bitte, wenn ich jetzt irgendwas vergessen wollte. Handwerklich und inhaltlich wirklich sauber vorangehen und sich Zeit für eine Qualitätskontrolle zu nehmen. Bin ich jetzt eher wieder auf dem Handwerklichen. Aber ein ehrlicher Umgang miteinander. Und es geht sogar noch in dieses Projekt-Programmmanagement da rein. Ich finde immer ehrliche Ampeln. Bei uns schwirrte immer so dieses Melonenampel-Wort durch die Gegend. Außen grün, innen rot. Ne? Es gibt auch noch ein Gelb und es ist auch gar nicht schlimm, ein Gelb mal zu reporten, wenn man dann entsprechend auch noch drauf reagieren kann und dann auch die Auswirkungen abfangen kann. Und dann sind wir da mal im ehrlichen Umgang miteinander, offene und ehrliche Kommunikation, Prozesskommunikation haben wir schon ein paar Mal jetzt schon angesprochen. Und ich glaube, auch eine dezidierte Einheit zu haben, die wirklich damals das ganze Ding gerockt hat, koordiniert hat. Und die Aufgabe von diesem Team war es wirklich, diese Transformation. Da gab es nicht noch die Linie und da auch nicht die Aufgabe, das operative IT-Geschäft noch am Laufen zu halten. Das darf man ja nicht vergessen. Es war Operation am offenen Herzen. Ne? Also mussten zwei Konzerne noch bedient werden, dann ein gemeinsamer und selber sich noch zu integrieren. Ich glaube, das war nochmal auch nochmal eine zusätzliche Herausforderung.
Und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Kernpunkt. Das ist auch ein Fehler, den ich jetzt als oder den wir als Berater öfters beobachten. Es wird versucht, ein komplexes Projekt, ein komplexes Programm der Transformation neben dem alltäglichen Business zu machen. Und Linienaufgabe schlägt am Ende immer Projekt. Weil da hängen die eigenen Kennzahlen dran, da hängen die Kennzahlen des Unternehmens dran. Das ist das, wofür die Leute letztlich bezahlt werden. Das Projekt ist on top. Und so laufen diese Transformationen dann auch. Und ich glaube deswegen, das, was du gesagt hast, will ich noch deutlich verstärken. Also ohne funktioniert es nicht. Wer diese Verantwortung übernimmt, und das ist eine große und eine schwierige und auch eine belastende, der muss dafür den Kopf frei haben und der macht genau das und versucht vielleicht, die Linienaufgabe da noch ein bisschen hinein zu integrieren, indem ein zukünftiger Zustand gestaltet wird. Aber man muss sich ganz klar darauf fokussieren, sonst wird das nichts, schon gar nicht in kurzer Zeit. Und ich glaube, dass das auch ein Erfolgsfaktor ist. Es war extrem zeitgetrieben, es war durchaus zeitlicher Druck, aber man weiß, man kommt in einen überschaubaren Zeitraum in einen guten zukünftigen Zustand. Und das ist schaffbar und erreichbar. Und das, glaube ich, hat auch nochmal eine wichtige Motivationskraft.
Und ich glaube auch, was du gerade sagtest, einen guten Zustand. Und wenn er noch nicht gut war, dann hast du ja noch die Chance, ihn noch zu verbessern. Also es ist ja nicht, wenn du jetzt mal irgendwas baust, eine Organisation, dann ist die in Stein gemeißelt. Ja? Also entweder kommst du selber drauf, weil das tägliche Doing nicht funktioniert, dass du hier und da nochmal optimieren musst. Oder, wie wir vorhin ja schon ein paar Mal elaboriert haben, es passiert in deinem Umfeld wieder irgendwas, worauf du wieder reagieren musst. Und dann sind wir bei dem, was wir am Anfang hatten. Es gibt nicht mehr dieses Unfreeze, Freeze, also ne, auftauen, wieder einfrieren und dann warten, dass die Welt sich nicht verändert. In dem sind wir nicht mehr in diesem Zustand. Ich glaube, das hängt sehr viel davon ab, wie du agil auf diese Welt auch reagieren kannst, damit du dein Tagesgeschäft auch vernünftig hinkriegst und für die jetzige Zeit und für die Zukunft auch ausgerichtet bist.
Da passt vielleicht ganz gut ein Punkt, der mir noch sehr wichtig wäre. Alle anderen würde ich 100% unterschreiben und ich glaube, wir haben da schon ein ziemlich abgerundetes Bild. Was ich mir noch einbringen würde, sind die Feedback-Kanäle aus der Organisation ins Programm hinein. Und da ist halt extrem wichtig herauszufinden, wo gibt es eventuell Teile der Organisation, die überfordert sind, oder gibt es Teile der Organisation, die mehr Informationen brauchen. Das muss ich als Programm erfahren, damit ich entsprechend reagieren kann. Und ich muss als Führungskraft oder als Programmmanager sichtbar reagieren und dann genau auf diese Punkte auch einzahlen und die Organisation dann dort wieder abholen. Das sehen wir in großen Konzernen, aber auch bei Mittelständlern. Ganz wichtig, weil ansonsten genau an diesen Stellen der Organisation Probleme auftauchen, die man dann nur sehr schwer wieder eingefangen bekommt.
Lass uns nur eine Sache ergänzen, wo du es gerade sagst. Also ich glaube, diese Temperature Checks und dieser ständige kontinuierliche Kommunikations- oder Austauschprozess, Dialogprozess ist super wichtig. Ich glaube, auch nochmal rauszukriegen, wo muss ich Leute befähigen, damit sie ihre Aufgabe auch wahrnehmen können? Das ist, glaube ich, jetzt mit den ganz neuen technischen Geschichten, die sich auch ergeben, noch wichtiger. Also was ändert sich? Wie kann ich aber auch den Leuten die Angst nehmen, weil sie denken, sie haben gar nicht diese Fähigkeiten? Und nochmal zu gucken, welche Profile, welche Anforderungen brauche ich und welche Trainingskonzepte, Weiterbildungskonzepten, aber auch hier voneinander lernen, also Mentoring und dergleichen. Es muss ja nicht immer groß angelegt, kann ja Training unser Job sein, setzt man sich nebeneinander, zeigt mir mal, wie das geht. Ich glaube, das ist auch was immer wichtiger wird und was man noch teilweise echt unterschätzt.
Sehe ich genauso. Einerseits, wenn ich Organisationen umbaue, dass die Kolleginnen und Kollegen befähigt werden, in diese neue Rolle reinzuwachsen, oder wie du es gerade erwähnt hast, Jutta, wenn ich eine neue Software ausrolle, ein neues ERP-System, dass dann Kolleginnen und Kollegen auch darauf wirksam arbeiten können und ab Day One das alte System ersetzt wurde und im neuen System effizienter, schneller und wirksamer gearbeitet werden kann. Und da muss man sehr genau hinschauen.
Wir haben ja jetzt sehr lange und intensiv über die Integration des IT- und Digitalbereichs im Rahmen der E.ON Energy-Integration gesprochen. Und mich würde jetzt mal interessieren, wenn wir das Ganze mal, die E.ON jetzt mal verlassen und das Ganze mal auf ein höheres Level heben, wie ihr das seht. Was sind da Richtungen, Themen, die auch noch wichtig sind?
Ist interessant, dass du es fragst und auch sehr richtig. Und ich glaube, wir gehen nicht nur auf einen höheren Level, sondern auch auf einen breiteren, weil wir dachten ja nur bei E.ON digital, E.ON Energy. Und uns ist immer wichtig, eben die Verbindung aus Business, Organisation und IT zu betrachten. Und was wir in anderen Unternehmungen häufig begleiten, ist die Einführung von einem sogenannten Flight-Level-Management-System, um Strategien wirksam in der Organisation umzusetzen. Das heißt, es werden auf Flight Level 3 die Strategien entwickelt. Die werden runtergebrochen in einem Programmoffice in entsprechende Konzepte oder geschnitten, sodass man dann auch genau weiß, in welche Organisationsteile muss ich welche Themen abgeben. Und dort wird es dann in interdisziplinären Teams zwischen IT und Business gemeinsam entwickelt und auch in diesen Teams autonom, um dann wieder nach oben auf die konzeptionelle Ebene berichtet zu werden. Was bedeutet das fürs Unternehmen? Das verlangsamt mich am Anfang ein bisschen. Ich muss ja erst diese Organisation aufsetzen, ich muss die Organisation in diesen iterativen Prozess gewöhnen, den ich dort einführen möchte. Wenn das aber mal eingespielt ist, ist die Organisation um einiges flexibler und kann schneller neue Richtungen einsteuern und um einiges schneller, weil die Kommunikation und das Zusammenspiel geübter ist und auf kürzeren Wegen funktionieren kann. Und wir haben einen sehr bekannten Spruch. Früher lief es immer so, dass das Business sozusagen die tote Katze über den Zaun geworfen hat zur IT und sagt, entwickle mir mal was. Und die IT hat dann wieder was anderes über den Zaun zurückgeworfen und gesagt, hier ist, was du brauchst. Und in dem neuen System, im Flight Level Management, geht es darum, dass man eben gemeinsam die Dinge plant und auch umsetzt und dann iterativ, inkrementell in kleinen Scheiben weiterentwickelt. Und wichtig, dass auch die verschiedenen Bereiche wissen, was im nächsten Bereich vonstatten geht. Und das kann man entsprechend organisieren. Ist am Anfang aufwendig und mit der Zeit fast ein Selbstläufer. Es motiviert die Organisation extrem und gibt auch sehr, sehr viel Transparenz auf den verschiedensten Ebenen der Organisation.
Würdest du sagen, dass das die Antwort darauf ist, was wir anfänglich diskutiert haben, dass man nicht mehr Freeze und Unfreeze hat, sondern eine Organisation braucht, die eine kontinuierliche Transformation realisieren kann, im kleinen, alltäglichen Anpassung wie auch im großen?
Kurze Antwort, exakt.
Ich glaube, man sieht ja auch, dass, die Welt ja nicht stehen bleibt. Und wenn man jetzt auf das Beispiel der E.ON, dann verlassen wir sie auch, nochmal guckt, da ist ja auch schon wieder ganz viel passiert, auch im IT-digitalen Bereich. Und ich kann das nur unterschreiben, was Markus Mark gesagt hat. Du musst zukunftsfähig sein. Und ich glaube, das ist jetzt wirklich, dass du sehr schnell auf neue Zustände, neue Gegebenheiten, neuen Situationen reagieren musst.
Ja, Veränderung als neue Konstante, hatten wir schon erwähnt. Auch in der Politik gab es Veränderungen, die ich ganz spannend finde. Wir haben mit Katharina Reiche und Carsten Wildberger nun zwei Personen im Bundesministerium, in der Leitung als Bundesminister und Bundesminister, die bei E.ON quasi aktive Rollen in Transformationen hatten. Markus, mit deiner Erfahrung aus der öffentlichen Verwaltung, aus Projekten, kann das helfen, die Digitalisierung der Verwaltung nun wirklich zu beschleunigen, voranzubringen?
Also ich glaube, da hilft ganz viel, was einfach neu ist. Und ich sehe da eine sehr große Chance. Für die Verwaltung, und das wollen wir ja auch, ist ja auch gut so, für die Verwaltung sind stabile Zustände einfach die Norm. Und die setzen Gesetze in Alltagshandeln um. Und ich möchte auch ganz gerne, dass die Verwaltung das gleichförmig tut. Also insofern ist das sozusagen der normale Modus. Und aus diesem normalen Modus in einen transformativen Modus zu kommen, ist halt ein weiter Weg. Und ich finde, das muss man auch anerkennen. Die Chance, die ich sehe, ist, wenn ich nochmal zusammenfasse, was du vorhin auch erzählt hattest, die Chance besteht, dass man jetzt einen ähnlichen Weg geht, wie ihr das damals in dieser Integration gemacht habt. Man verantwortlich zusammenbringt in Formaten, die anders sind als üblich. Ja? Also nicht die Ministerpräsidentenkonferenz, ne? Sondern sagt, lasst uns mal gemeinsam überlegen, wie wollen wir diese Zukunft gestalten. Was soll denn am Ende dabei rauskommen? Also klare Ziele zu benennen, auch Rahmenbedingungen zu benennen, in denen das stattfindet. Und das sind dann eben nicht nur formalrechtliche, sondern auch, wie wollen wir jetzt diese Transformation gemeinsam angehen? Was nehmen wir uns vor? Und da einen Prozess definieren, in dem man sich bewegt. Das ist meiner Ansicht nach in der Politik auch möglich, unabhängig von allen formalrechtlichen Fragestellungen. Und dann kommt wahrscheinlich noch der Kniff, den man reinbringen muss. Und das wird eine interessante Herausforderung, glaube ich, für beide Seiten, das mit der notwendigen Geschwindigkeit zu machen. Da sind Konzerne natürlich echt andere Transformationsgeschwindigkeiten gewohnt als die Verwaltung. Also ich würde mal, wenn ich mich in die Schuhe von Carsten Wildberger stellen würde, denken, also wenn der denkt, das ist hier aber echt fürchterlich langsam, wie wir hier vorankommen, wird wahrscheinlich der Rest der Verwaltung denken, meine Güte, so ein paar Fortschritte hatten wir noch nie. Und das wird ein Angleichungsprozess sein. Aber ich sehe da eine große Chance. Und die größte Chance, finde ich, aus dem, was wir jetzt gerade diskutiert haben, ist, ein wichtiger Erfolgsfaktor war, dass diejenigen, die wirklich die Verantwortung haben und das im Alltag umsetzen, die Digitalisierung und die dafür notwendigen Werkzeuge gemeinsam selber schaffen. Und die Leute, die das wollen, und davon habe ich in der Verwaltung viele erlebt, die möchten etwas verändern. Lasst die Akteure, die dafür Verantwortung haben, die das im Alltag umsetzen müssen, die Dinge tun. Gebt den Rahmen, in dem sie sich bewegen können und lasst die machen. Und da kann man hinterher Strukturen entwickelt haben, die man auch verstetigen kann. Ich glaube, das könnte der Weg sein, die auch die Verwaltung jetzt sehr viel von dem lernt, was die beiden mitbringen.
Schön. Das ist doch ein wunderbares und sehr positives Schlusswort, ich finde, mit einem schönen Ausblick auf die Zukunft, wenn es umgesetzt wird.
Wir sprechen in 4 Jahren.
Oh, wir sprechen. Ja, genau. Vielleicht auch vorher schon. Wir sehr gerne vorher schon. Und das Schöne ist ja, dass auch die Leute, die jetzt in diesen Transformationen sind, auf unternehmerischer Seite, auf politischer Seite, das nicht alleine tun müssen. Sie können sich Hilfe holen, zum Beispiel von Jutta Krämer, Thomas, Markus, viele andere Kolleginnen und Kollegen, die dort sehr aktiv unterwegs sind. Die Kontaktdaten dazu gibt es natürlich in den Shownotes. Sie finden auch auf den Websites der MGM Consulting Partners alles, was Sie brauchen. Und das war's für heute. Ich sage danke fürs Zuhören. Danke an euch, dass ihr hier wart mit mir in der Hamburger Speicherstadt. Und ich sage bis bald.
Danke Jutta, danke Thomas.
Danke euch, das hat sehr viel Spaß gemacht.